Die Freude am Herrn ist Kraft, und ich lese da aus Habakuk, Kapitel 3, 16 bis 19. Habakuk ist etwas schwierig, der hebräische Text. Ich lese meine Übersetzung, habe mich mal damit intensiv beschäftigt. Habakuk 3, 16 bis 19. Ich hörte es, da erzitterte mein Inneres. Bei der Stimme klirrten meine Lippen. Fäulnis kommt in mein Gebein und unter mir erzittere ich, dass ich warten will auf den Tag der Bedrängnis, dass er heraufkomme gegen das Volk, das uns angreift. Denn der Feigenbaum sprost nicht und die Reben haben keinen Ertrag. Der Ölbaum lässt sein Werk im Stich und die Felder bringen keine Nahrung hervor. Abgeschnitten ist das Kleinvieh von der Herde und keine Rinder sind in den Ställen. Ich aber, über den Herrn will ich frohlocken, will jauchzen über den Gott meines Heils. Jahwe, der Herr, ist meine Kraft und er macht meine Füße dem Damhirschkühen gleich. Und auf meinen Höhen wird er mich gehen lassen, dem Musikleiter mit meinen Saiteninstrumenten. Also es ist ein Psalm. Das merkt man schon am Schluss nicht. Das ganze Kapitel ist ein Psalm. Wir haben neben den Psalmen noch ein paar andere im Alten Testament, noch ein paar andere Psalmen. Also dazu gehört auch dieser Text. Aber ich möchte kurz beten. Herr Jesus, ich danke dir für diesen Text. Ich danke dir für Habakuk, der uns deine Botschaft mitteilt. Und ich bitte dich, dass uns diese Botschaft heute stärken kann, dass sie uns kräftigen kann, dass sie uns neu zu dir führt, zum Glauben und zu deiner Freude. Amen. Das Thema, die Freude am Herrn ist Kraft, mit folgenden Schwerpunkten. Erstens, die Freude am Herrn lässt zur Ruhe kommen. Zweitens, die Freude am Herrn lässt aufatmen. Und drittens, die Freude am Herrn führt in die Freiheit. Ich habe letztes Mal über ein ähnliches Thema gesprochen. Ich werde wahrscheinlich eine Fortsetzung machen das nächste Mal zum Thema dient dem Herrn mit Freuden. Und ich habe gesagt, dass nicht unser Volk der Gegenstand der Freude sein soll, sondern der Herr. Nun, vielleicht sagst du, ja, das ist mein Anliegen. Er ist meine Freude, nicht der Erfolg meiner Arbeit. Ich strebe danach, Gott zu gefallen, aber mir fehlt ganz einfach die Kraft. Und übrigens, wenn du wüsstest, in welcher Situation ich gerade stecke, da lässt sich das einfach nicht zu. Da kann man sich wirklich nicht freuen. Und wenn du wüsstest, was für Menschen mich umgeben und so weiter und so fort. Nun, wenn wir so anfangen zu denken, dann stehen wir in ganz großer Gefahr, dass wir um uns selbst kreisen, uns ständig um uns selbst kreisen. Und wir kommen dann nicht vorwärts. Wir werden nicht zu dieser Kraft kommen. Wir haben selbst Mitleid. Ja, ich bin ja wirklich ein sehr armer Mensch. Und da kann man sich wirklich nicht freuen. Nun, in einer ähnlichen Gefahr stand sicher eins der Prophet Habakuk, so um 605 vor Christus. Auch er war wirklich in einer schlimmen Situation. Aber er hat diese Situation überwunden. Und wie hat er es überwunden? Indem er Gott sein Leid geklagt hat. Und das dürfen wir tun. Wir müssen nicht sagen in schlimmen Situationen, Gott, ich danke dir, dass es mir gut geht, damit es mir dann gut geht, sondern ich darf Gott mein Leid klagen. Und das hat Habakuk ausführlich getan. Die äußerliche Situation ist nicht einmal besser geworden, im Gegenteil, sie ist schlimmer geworden in der Zwischenzeit. Aber Habakuk hat Gottes Reden gehört, er hat Gottes Offenbarung gehört, er klammert sich an alte Offenbarungsworte Gottes und das gibt ihm sehr viel Mut und Kraft. Und wir wollen lernen heute, am Beispiel Habakuks auch diesen Weg zu gehen. Die Freude am Herrn lässt zur Ruhe kommen. In Vers 16 heißt es, ich hörte es, da erzitterte mein Inneres. Bei der Stimme klirrten meine Lippen. Fäulnis kommt in mein Gebein. Und unter mir erzittere ich, dass ich warten will auf den Tag der Bedrängnis, dass heraufkomme gegen das Volk, das uns angreift. Nun, worum geht es hier? Ich hörte es, sagt Habakuk. Was hat er denn gehört? Der gleiche Satz erscheint im gleichen Kapitel in Vers 2 schon am Anfang. Ich hörte Gottes Reden, Gottes Gerichtsbotschaft hörte ich. Nun, es ist vielleicht gut, wenn wir uns kurz die Situation vorstellen. Habakuk fängt so an, sagt am Anfang des ersten Kapitels, Gott, wie lange noch willst du zuhören oder zusehen? Wie lange noch willst du zusehen, dass deine Gebote in deinem Volk Israel mit Füßen getreten werden? Wann willst du endlich eingreifen? Und Gott antwortet und sagt, ich werde das Gericht herbeibringen durch eine andere Nation. Und Gott hatte gleichzeitig schon Habakuk gewarnt, viele werden es hören, die Botschaft hören, Israel aber werden nicht glauben. Sie werden nicht im Glauben reagieren. Und Gott hatte die Strafe angekündigt durch die Chaldeer, durch Babylon. Und nun überlegt Habakuk weiter und sagt, ja, aber Gott, es stimmt schon, Israel ist ungerecht. Aber diese Babylonier, sind sie nicht noch viel ungerechter als wir? Und wie kannst du das zulassen, dass wir als dein Volk durch so eine ungerechte Nation gerichtet werden? Du hast doch so reine Augen, sagt Habakuk, so heilige Augen. Wie kannst du das zulassen? Und Gott sagt dann, eben der Nichtglauben wird gerichtet werden, aber der Gerechte wird durch seinen Glauben leben, aber auch diesen Nationen, durch die ich Israel richten werde, die werde ich auch richten. Auch Babylon wird Gottes Gericht erleben. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Und was heißt Glauben? Glaube heißt im Hebräischen so viel wie sich festmachen. Sich festmachen in Gottes Zusagen, sich festmachen in Gottes Verheißungen, sich festmachen im Wort Gottes. Glaube hat immer einen Bezug in diesem Sinn auf das Wort Gottes. Weil Gott spricht, vertraue ich darauf, dass es stimmt. Und das heißt, dass ich umkehre. Wenn Gott sagt, wer in der Sünde lebt, der wird gerichtet, dass ich dann umkehre von meinen Sünden, dass ich die Vergebung annehme. Und zu diesen Glaubenden gehörte auch Habakuk. Das sehen wir hier im ganzen Abschnitt. Er hat Gottes Wort aufgenommen und es angenommen. Und deswegen kann er hier sagen, die Botschaft war schlimm, betrifft auch mich, mein Innerstes wird dadurch betroffen. Aber ich will nun warten. Worauf will er warten? Dass Gottes Gericht über Babylon kommt, über die Nation, die uns angreift. Und es ist ganz interessant, wenn wir genau hinschauen, was das Wort warten bedeutet. Im Hebräischen Nuach, Anuach. Nun warten, Nuach heißt nicht nur warten, sondern auf sich niederlassen, ruhen oder ausruhen. Das heißt, Habakuk will im Warten zur Ruhe kommen. Das Wort Nuach bezeichnet zum Beispiel die Ruhe im Grab. Hiob 3, Vers 13 und 17. Oder die Sicherheit, die Ruhe nach einem gewonnenen Krieg. Oder die psychisch-seelische Ruhe. Schafft Ruhe den Erschöpften, heißt es in Jesaja 28, Vers 12. Und damit wird der siebte Tag nach den sechs Schöpfungstagen bezeichnet, als Gott von seinen Werken ruhte. Und das ist ein Hinweis auf die endzeitliche Ruhe des Volkes Gottes. Habakuk sagt nun, ich will. Mitten in meinem Leid will ich zur Ruhe kommen, aufgrund der Verheißungen Gottes. Gott hat gesprochen, er hat seine Verheißung gegeben, die äußerliche Situation sogar schlimmer geworden, aber mitten in diesem Stress der Ungerechtigkeit will ich zur Ruhe kommen. Das heißt, er hat ganz klar ein vorgesetztes Ziel. Und wir sehen hier auch deutlich, dass Freude im Herrn nicht heißt, dass man sich immer gut fühlt. Oder doch? Wenn ich die Freude im Herrn habe, dann fühle ich mich doch gut. Nein. Freude im Herrn heißt, dass wir uns ganz auf Gott und auf seine Gnade verlassen. Ganz auf Gott verlassen. Lesen wir zu Hause vielleicht mal Psalm 73, vor allem die letzten sechs Verse etwa. Psalm 73. Wo wir das merken, es geht nicht nur darum, dass wir uns wohlfühlen, sondern dass wir uns zu Gott halten. Das ist meine Freude, sagt der Psalmist. Und er hat auch viele ähnliche Fragen. Ja, wie geht's denn dem Gottlosen so gut? Und so weiter. Bis ich dann sein Ende anschaute, dann merkte ich plötzlich den Unterschied. Das heißt, manchmal hat man den Eindruck im Leben, es gibt keinen Unterschied. Nicht den Ungerechten geht's. Manchmal hat man den Eindruck, oberflächlich gesehen, sogar noch besser als uns. Wenn es darum geht, einfach ein schönes Leben zu haben, dann sollten wir vielleicht lieber nicht Christ werden. Ne? Das hat Jesus uns auch nie verheißen, dass dann immer nur schön und ruhig sein wird. Aber wir können zur Ruhe kommen. Und das ist was anderes. So lesen wir im Psalm 62, Vers 2, nur auf Gott vertraut still meine Seele, von ihm kommt meine Hilfe. Nur auf Gott vertraut still meine Seele. Von ihm kommt meine Hilfe. Die Frage ist, wo stehen wir? Viele suchen heute die Ruhe. Die Menschen suchen die Ruhe. Natürlich geht's uns nicht wie Habakuk, dass eine Nation kommt und Krieg führt. Und trotzdem sind wir ständig gestresst. Wir haben keine Ruhe, wir haben Angst. Die Menschen suchen Ruhe. Wo? Im Hinduismus, im Buddhismus, in der Mystik und so weiter, in Meditationen, in der Natur und so weiter. Das ist eine Täuschung. Jesus sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr gestresst seid, die euch abmüht und ihr Lasten zu tragen habt, und ich will euch ausruhen lassen. Das kann, diese Last, die wir mit uns herumtragen, kann die Sünde sein, weil sie nicht vergeben ist. Menschen, die nicht durch Jesus Vergebung der Sünden empfangen haben, haben die Last der Sünde mit sich zu tragen. Und die lädt Jesus ein, komm zu mir, die ihr Lasten zu tragen habt. Ich will euch Ruhe schenken. Ich will euch ausruhen lassen. Ich will die Sündenschuld wegnehmen, weil ich sie selbst tragen werde. Jesus hat sie getragen, als er am Kreuz starb. Deine und meine Sündenschuld hat er getragen, er wurde dafür bestraft. Und wenn wir zum Glauben gekommen sind, das heißt, wenn wir im Vertrauen die Vergebung angenommen haben, wenn wir Jesus in unser Leben aufgenommen haben, dann dürfen wir als Gläubige immer wieder zur Ruhe kommen, auch wenn es äußerlich mal stürmt. Wir haben die Verheißung Gottes nicht weniger als Habakuk. Und wir können uns daran klammern, immer wieder ganz neu klammern, wie Habakuk das tat. Und da werden wir nicht zur Ruhe kommen, sondern wir werden immer wieder auch aufatmen. Die Freude am Herrn lässt aufatmen. Ich lese Vers 17 und 18. Denn der Feigenbaum sproßt nicht und die Reben haben keinen Ertrag. Der Ölbaum lässt sein Werk im Stich und die Felder bringen keine Nahrung hervor. Abgeschnitten ist das Kleinvieh von der Herde und keine Rinder sind in den Ställen. Ich aber über den Herrn, über Jahwe will ich frohlocken, will jauchzen über den Gott meines Heils. Soweit der Text. Vers 16 beschreibt die Wirkung der Gerichtsbotschaft Gottes auf den Propheten selbst. Vers 17 beschreibt die Folge des Gerichtes über Israel, über das Land. Das Land ist verwüstet, liegt leer da. Nach dem Gericht. Das ist also eine Ankündigung hier. Ich denke, dass Habakuk ganz kurz vorher diese Botschaft von Gott empfangen hat. Kurz vor dem Jahr 605, als Nebukadnezar zum ersten Mal Jerusalem angriff. Israel, Jerusalem, der Tempel wurde verwüstet. In dieser Situation lebt Habakuk. Was macht er? Er hatte jeden Grund, wirklich frustriert zu sein, am Boden zu liegen. Er sagt, ich aber. Und nun folgen im Hebräischen zwei Verben. Das ist ein Fremdwort, ich weiß, ist ein Kohortativ genannt. Aber ich erkläre es gleich. Ein Kohortativ ist eine Form, das Wort ist abgeleitet von Kohortare, das heißt Ermutigung, ermutigen. Das heißt, es ist eine Form der Selbstermutigung, wenn man so will. Ich aber will. Ich will mich nicht von der äußerlichen Situation mitreißen lassen, sondern ich will ganz bewusst eine entgegengesetzte Haltung einnehmen. Das kommt nicht von selbst. Wir können uns so schnell mitreißen lassen. Das wusste auch Habakuk. Aber das will er nicht. Nein, im Gegenteil. Die äußerliche Situation ist absolut nichts besser. Aber er richtet seinen Blick ganz bewusst auf etwas anderes. Nicht auf die Situation selbst. Natürlich ist er realistisch und kennt die Situation. Aber er blickt auf etwas anderes. Nämlich er sagt, über Jahwe, den Gott meines Heils, will ich mich freuen und will frohlocken. Was heißt das? Jahwe steht hier im Hebräischen. Jahwe ist die Bezeichnung für den Bundes- und Erlösergott Israels. Jahwe wohl abgeleitet von dem Verb sein, das heißt, ich bin mit euch. Wenn Gott sich als Jahwe bezeichnet, sagt er damit, ich bin nicht nur der einzig wahre Gott, sondern ich bin mit euch. Ich mache mit euch einen Bund, ich erlöse euch, ich befreie euch, ich helfe euch. Der Gott meines Heils, heißt es weiter. Heil heißt auch Hilfe im Hebräischen und von diesem Wort ist der Name Jesus abgeleitet, heißt Jahwe ist Rettung, ist Hilfe. Und wenn er sagt, über Gott, dann kann man auch übersetzen, in Gott. Wie auch in Philipper 4, Vers 4. Im Herrn, freut euch im Herrn, kann auch heißen, über den Herrn. Und beides ist richtig. Das heißt, der Herr ist einerseits der Gegenstand der Freude. Darauf bin ich letztes Mal eingegangen. Er ist der Gegenstand der Freude und nicht nur das, er ist auch die Quelle der Freude. Im Herrn. Heißt, in der Gemeinschaft mit ihm schöpfe ich diese Freude. Und das ist genauso wichtig, dass der Herr nicht nur der Gegenstand der Freude ist, sondern dass wir auch in der Gemeinschaft mit ihm, aus dieser Gemeinschaft diese Freude schöpfen. Sie wächst dann. Sie wächst und bleibt, auch wenn es äußerlich stürmt. Das ist ein Geheimnis, das die Menschen, die nicht Christus im Herzen haben, nicht verstehen können. Nicht, man sucht in der Mystik heute diese Freude und diesen Frieden. Aber wenn wir Jesus haben, dann haben wir diese Freude. Nun, Jesus ist der Gegenstand der Freude schlussendlich. Er ist gekommen, der Sohn Gottes, der sein Leben am Kreuz aus Liebe für dich und mich hingegeben hat. Und dann wissen wir, dass er auch in stürmischen Zeiten da ist und Gegenstand unserer Freude ist. Ja, manchmal scheint es uns sehr fromm zu sein, wenn wir viele Sorgen haben im Alltag. Sorgen über die Gemeinde, alles läuft nicht so, wie es geht und so weiter. Nicht mit dem Chor und mit der Sonntagsschule und mit der Jugendarbeit und mit den Besuchen und so weiter. Aber Habakuk lehrt uns, bewusst eine optimistische Haltung einzunehmen. Weil wir Gott kennen, nicht weil wir die Realität nicht sehen, nicht weil wir nicht realistisch wären. Wir sehen die Probleme des Lebens, mit denen auch Christen konfrontiert werden. Aber wir wissen, dass Gott über den Problemen steht. Der Schöpfer des Weltalls und der Erlöser der Menschheit, der seinen Sohn hingegeben hat. Und so dürfen wir in Jesus Christus immer wieder aufatmen. Und wir dürfen nicht nur aufatmen, sondern werden auch in die Freiheit geführt. Vers 19. Ich lese Vers 19 noch einmal. Jahwe, der Herr, ist meine Kraft und er macht meine Füße den Damhirschkühen gleich. Und auf meinen Höhen wird er mich gehen lassen. Habakuk hat gelernt, dass Gott die Kraftquelle ist. Und für Kraft steht hier das Wort Chayil. Chayil heißt im Hebräischen vor allem auch die Fähigkeit, das Vermögen oder die Streitmacht oder das Heer, das Kriegsheer. An über 100 Stellen im Alten Testament wird mit dem gleichen Wort das Kriegsheer bezeichnet. Nun, Habakuk will nicht in den Krieg gehen, darum geht's hier nicht. Aber wir werden erinnert an Zacharia 4, Vers 6, wo es heißt, nicht durch Heeresmacht und nicht durch Kraft soll es geschehen, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Nicht durch Heeresmacht oder durch Kraft soll es geschehen, durch menschliche Kraft. Nicht durch Pferde, heißt es im Alten Testament immer wieder, durch Rosse, nicht durch Ägypten, auf das Israel sich immer wieder verlassen hat, sondern durch meinen Geist, spricht Gott. Und wenn Habakuk hier nun sich vergleicht mit der Hirschkuh, dann ist die Schnelligkeit gemeint. Darauf geht auch David ein im Psalm 18. Auch er vergleicht sich mit der Hirschkuh. So schnell konnte David die Feinde verfolgen. Nicht so schnell, wie die Hirschkuh ist. Und wenn hier von der Höhe die Rede ist, dann ist die Freiheit gemeint nach dem Sieg. Auch davon spricht David im Psalm 18. Dann heißt es ja in Vers 30, Psalm 18, hängt übrigens mal an meiner Zimmertür, als ich zum Studium kam in die Schweiz. 1989 war das, am 7. Oktober. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Steht auch in diesem Kontext, in diesem Zusammenhang. Und darauf bezieht sich Habakuk hier. Aber wenn er sagt, auf meinen Höhen, nicht auf unseren Höhen, so deutet er damit an, dass es nicht in erster Linie darum geht, dass Israel von dem Gericht Gottes befreit wird. Israel muss durch das Gericht gehen, wegen der Sünden. Aber deutet an, dass Gott mir innerlich diese Freiheit trotzdem schenken wird. Es geht in erster Linie um die Freiheit aus der Macht der Sünde. Was bringt jede äußerliche Freiheit, wenn man innerlich ein Sklave der Sünde ist? Dass das nicht viel bringt, haben schon viele erlebt. Äußerlich ist man frei, aber innerlich ist man ein Sklave der Sünde. Und das bringt Habakuk hier zum Ausdruck. Gott wird mir diese innerliche Freiheit schenken. Israel wird zwar trotzdem durch das Gericht gehen. Natürlich weiß Habakuk auch, dass Gott dann wieder die Freiheiten Israel schenken wird. Und wir können sogar davon ausgehen, dass sich diese Verheißung auch äußerlich für Israel dann erfüllen wird, wenn Jesus wiederkommt. Dann wird Israel diese Freiheit erleben. Dann können sie sagen, auf meinen Höhen lässt du mich einherschreiten. In der Freiheit, in der vollen Freiheit. Aber bis dahin wird es leider diese Freiheit so nicht geben. Aber in Jesus dürfen wir diese Freiheit miterleben. Oft habe ich den Eindruck, manchmal, dass Christen ein falsches Verständnis von Sünde haben. Manche meinen sogar, man bräuchte eigentlich die Sünde, um ein erfülltes Leben zu haben. Man sündigt vielleicht nicht oder man ist bestrebt, nicht zu sündigen, weil man Angst hat vor dem Gericht Gottes. Ja, wenn ich sündige, dann schlägt Gott mich. Ja? Nur deswegen sündigt man nicht. Das ist meines Erachtens eine falsche Motivation. Sünde heißt im Urtext Zielverfehlung und kann uns nie die Fülle Gottes bringen, nie das erfüllte Leben bringen. Sünde wird uns schlussendlich immer innerlich leer zurücklassen, kann uns nur kurzfristig befriedigen. Nur Gott kann uns wirklich erfüllen und in die Freiheit führen. Ja, man sucht das Glück in der Sünde, im Ruhm, im Geld, in einer vermeintlichen Liebe, in einer falschen Liebe, das keine Liebe ist, in der Hurerei. Dass das keine Liebe ist, sieht man ja daran, dass diese falsche Liebe durchaus auch genährt werden kann, zum Beispiel durch den Computer, durchs Internet, durch den Fernseher. Und da sehen wir schon, dass es in Wirklichkeit keine Liebe ist, nicht? Liebe bedeutet, eine gegenseitige Beziehung zu haben. Aber es geht schlussendlich um Selbstbefriedigung. Das ist etwas, das leider viel zu viel geschieht, was ich hier sage heute, auch unter Christen. Und das ist eine falsche Einstellung, wenn wir meinen, wir kämen so zu einer Erfüllung. Die Sünde wird uns schlussendlich immer leer zurücklassen. Immer. Und deswegen dürfen wir in Jesus Christus immer ein klares Nein zur Sünde haben. Wenn wir als Christen ein Jein zur Sünde haben, werden wir nie im Sieg leben. Das heißt, wir werden immer wieder fallen, wenn wir ein Jein, ein Ja und ein Nein zur Sünde haben. Also schon ein Nein, aber nicht ein konsequentes. Das heißt nicht, dass der Christ nie fällt, der ein konsequentes Nein zur Sünde hat. Aber nur dann, wenn wir wie Jesus konsequent sagen, so steht's geschrieben, und wenn wir ganz auf seine Kraft vertrauen, darauf, dass er am Kreuz gesiegt hat, dann werden auch wir siegen über die Sünde. Und das führt in die Freiheit. Jesus sagt, die Wahrheit wird euch frei machen. Wen aber der Sohn frei macht, der ist wahrhaftig frei. Wer die Sünde tut dagegen, ist der Sünde Sklave, hat Jesus in Johannes 8 gesagt. Ich möchte die Botschaft kurz zusammenfassen. Die Freude am Herrn lässt zur Ruhe kommen. Habakuk lebt mitten in der Gerichtsankündigung Gottes über Israel. Da gibt's viele offene Fragen, das Ringen um ein Gottesverständnis schlussendlich, um ein richtiges Gottesverständnis. Es gibt ein Ringen um so viele Fragen. Und Habakuk bekommt Gottes Antwort, bedeutet Gericht, aber Habakuk sagt, Gott hat mir seine Verheißung gegeben und ich will im Warten auf die Erfüllung innerlich zur Ruhe kommen. Nicht nur das, Die Freude am Herrn lässt immer wieder aufatmen. Habakuk sagt, ich aber will jauchzen, ich will mich freuen im Herrn. Ermutigt sich selbst, kommt nicht von selbst. Wir setzen uns einfach hin und die Freude am Herrn kommt über uns gerollt. Sondern wir dürfen auch ganz bewusst in solchen Situationen eine optimistische Haltung einnehmen, weil wir wissen, wer Gott ist. Das ist ja das Problem des positiven Denkens heute, die Kraft des positiven Denkens, dass man immer sich selbst einredet, du schaffst es schon, du schaffst es schon, es geht schon alles gut und so weiter. Das ist aber ein Irrtum. Unsere Haltung ist ganz anders, wir schauen auf Gott. Wir wissen, Gott schafft es schon, nicht ich. Und wenn ich denke, ich sollte auf mich vertrauen, müsste ich manchmal sagen, dann genügen alle positiven Einreden nichts. Dann müsste ich einfach sagen, du schaffst es nicht. Und trotzdem schaffst du es nicht. Aber Gott wird es schaffen. Und die Freude am Herrn führt in die Freiheit. Habakuk weiß, Freiheit nicht in erster Linie bedeutet, dass wir äußerlich im Frieden leben. Natürlich gehört das immer auch irgendwie dazu. Das ist das Ziel Gottes mit der Schöpfung, dass die ganze Schöpfung zur Ruhe kommt. Das ist die Seelerlösung. Aber jetzt ist es noch nicht so. Die Sünde herrscht noch. Aber innerlich dürfen wir befreit werden aus der Macht der Sünde. Das sagt Paulus in Galater 1, Vers 4. Gott hat uns durch Jesus herausgerettet, herausgerissen aus diesem bösen Zeitalter. Innerlich. Und durch Jesus dürfen wir in dieser Freiheit leben. Gott sei Dank. Lasst uns beten. Herr Jesus, so oft sind wir gestresst in dieser Welt, kommen weder innerlich noch äußerlich zur Ruhe. Aber du hast gesagt, kommt her zu mir, die euch abmüht und ihr Lasten zu tragen habt. Ich will euch ausruhen lassen. Nicht nur einmal, sondern immer wieder, beständig. Danke, Herr Jesus Christus, dass wir dir vertrauen dürfen, dass du das immer wieder tun wirst. Amen.